mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Dr. Maximilian Öhl, Gründer und Inhaber von MediaForce und Mitbegründer von Brand New Bundestag. Mit Max teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen, und gemeinsam sammeln wir auch in dieser Episode Denkanstöße für euch, damit ihr und wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Max, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir über den Rechtsstaat zu plaudern.
Hi Steffi, freue mich sehr über die Einladung.
Max, lass uns einsteigen. Ich sage Rechtsstaat und das Erste, was dir dazu einfällt, wäre?
Demokratie.
Demokratie. Es wundert mich nicht wirklich. Ich verlinke in den Shownotes mal dein LinkedIn-Profil. Wenn man sich das anguckt, kommt ja oben in der Beschreibung auch relativ schnell einiges mit Demokratiebezug. Magst du noch ein bisschen erklären, warum?
Ja, unbedingt. Also das ist natürlich das, woran wir arbeiten, ne? Also mit MediaForce versuchen wir im Endeffekt Social-Media-Kampagnen zu machen, um Extremismus zurückzudrängen und die demokratische Diskurskultur wieder in die Mitte zurückzuverschieben. Und insofern befasse ich mich eigentlich fast Tag und Nacht damit, wie wir jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, wo der Rechtspopulismus vor allem immer stärker wird, es eben schaffen, auch den demokratischen Diskurs zu stabilisieren. Und der Rechtsstaat ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches Element davon, dass wir die Demokratie erhalten können. Siehe jetzt auch in den USA, einer der ersten Dinge, die Trump ja auch macht, ist quasi irgendwelche Richtersprüche zu ignorieren oder sich über Gesetze hinwegzusetzen. Und das ist natürlich wirklich das Fundament, ja, für unser demokratisches Zusammenleben.
Das ist richtig krass. Ich verfolge das auch sehr stark in den USA. Und es gibt ja eine Fülle von Executive Orders gegen die Anwaltschaft, gegen Wissenschaft, Kultur, Kunst. Hier ist Museum, Smithsonian, hat ja jetzt auch richtig eine dicke Packung gekriegt vor ein paar Wochen. Und gegen die Justiz geht's ja auch schon. Also das ist so der Fahrplan für Autokratien. Justiz, Anwaltschaft, Wissenschaft, es ist immer derselbe Fahrplan. Und da gibt's ja auch einige Papiere dazu. Also es sind wirklich Fahrpläne, finde ich auch sehr beunruhigend. Und ich folge dir natürlich bei allem, was du machst. Auch Brand New Bundestag finde ich eine Mega-Geschichte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch, was ihr bei MediaForce macht, verfolge ich auch immer. Wenn du sagst...
Das freut mich.
Ja, klar, Selbstverständlichkeit. Ich glaube, alles, was sich auf dem Gebiet so tut, verfolge ich mit Begeisterung. Und ihr hattet ein paar ziemlich coole Projekte. Auch da verlinke ich mal zu MediaForce in den Shownotes. Max, jetzt sagst du, Demokratie ist dir sehr wichtig. Das bedeutet natürlich auch, das Grundgesetz ist dir wahnsinnig wichtig. Gibt's einen Artikel im Grundgesetz, der dir vielleicht generell oder jetzt momentan besonders wichtig ist?
Ja, ich glaube, auch da passt zusammen, würde ich den Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz nehmen. Natürlich auch da wieder das Fundament, ja, die auch dann ja die Ewigkeitsklausel im Endeffekt unseres Grundgesetzes, dass die Demokratie nicht abgeschafft werden soll. Und ich meine, die große Gefahr momentan ist ja gerade, ne, dass wir auch die Feinde der Demokratie, vor allem voran die Rechtspopulisten, die AfD, sich ja selber auch so zu Bewahrer der Demokratie erklären und immer darauf verweisen, dass sie auch eine demokratische Partei wählen. Da ist eben immer ganz wichtig, ne, zu differenzieren, dass es zwar auch Parteien geben kann, die demokratisch legitimiert sein können, also demokratisch gewählt sein können, aber trotzdem von ihrer Agenda her natürlich gegen die Prinzipien der Demokratie arbeiten, eigentlich die Demokratie abschaffen wollen, weil auch die NSDAP damals war demokratisch gewählt und wir alle wissen, dass sie es mit der Demokratie nicht unbedingt so wahnsinnig genau genommen hat.
Ja. Gute Wahl, bin ich ganz bei dir. Und hat nicht mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eine sehr bekannte Politikerin von der AfD gesagt, wir sind die einzige Partei, die auf dem Boden unserer Verfassung steht. Ja, ein klein wenig absurd, wie ich finde. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Max, bei welcher Gelegenheit hast du, ganz egal, ob beruflich oder privat, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert?
Also ich fand in privater Hinsicht natürlich ja eigentlich fast jeden Tag, dass uns eben keine Willkür droht. Das finde ich immer auch mal wichtig, sich vor Augen zu halten. Auch wieder da der Blick in die USA, wo dann ja auch teilweise irgendwie deutsche Staatsangehörige dann nicht einreisen konnten, weil sie auf ihren Handys irgendwas Negatives gegen Trump mal geschrieben hatten. Da ist ja auch immer, finde ich, wichtig, sich nochmal vor Augen zu halten, diese bisschen sperrigen Begriffe, vielleicht Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, aber sie gewährleisten halt unser aller Freiheit, ne? Dass wir einfach irgendwie so unbeeindruckt und unbeeinflusst so groß von staatlichem Willkürhandeln da durch den Alltag gehen können. Und diese Freiheiten genieße natürlich ich auch jeden Tag. Und im beruflichen Kontext ist es natürlich extrem wichtig, wichtiger denn je, dass wir funktionierende rechtsstaatliche Systeme haben. Zum einen, was die Plattformregulierung betrifft, ja, DSA, dass wir den jetzt auch wirklich entschlossen umsetzen, dass wir den anwenden. Wir haben ja auch eine Schiedsstelle in Deutschland, dass wir da wirklich gucken, dass wir die Möglichkeiten dieses Instruments ausschöpfen, weil der sozial-mediale Raum einfach so entscheidend ist jetzt auch für diese politische Auseinandersetzung. Und genauso natürlich auch, was die Verteidigung gegen Hate Speech betrifft, dass wir uns da zur Wehr setzen, einfach gegen auch die Angriffe. Die AfD teilweise nutzt ja auch sogar das Gemeinnützigkeitsrecht, indem sie quasi prodemokratische Initiativen dann bei den Finanzämtern anschwärzt. Und auch da sind wir natürlich wirklich jetzt total darauf angewiesen, dass der Rechtsstaat gut funktioniert, die Gerichte standhalten, dass wir eine funktionierende Justiz haben. Und ich bin da auch einigermaßen zuversichtlich, dass dieses Backbone halten wird.
Bin ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Und da war jetzt so eine Fülle von Aspekten drin, die mich gerade massiv beschäftigen. Also gerade was du gesagt hast mit Reisen in die USA. Ich kann mich gut erinnern, dass ein Kollege von mir vor Wochen mal gepostet hat, er hat beruflich immer wieder in den USA zu tun und er hat sich jetzt ein komplett blanko Zweithandy für Reisen in die USA besorgt. Und ganz viele haben gesagt, oh Gott, jetzt übertreibt er aber doll. Wie man jetzt gerade sieht, nein, offensichtlich nicht. Also ich habe das auch verfolgt. Ich finde das komplett absurd. Und das betrifft natürlich in meiner Berufsgruppe ganz viele, die vielleicht eben nicht nur eine Kanzlei in Deutschland haben, sondern auch in den USA tätig sind und einen Standort da haben. Finde ich wahnsinnig erschreckend. Und Plattformregulierung ist auch ein Punkt, mit dem ich mich immer wieder befasse. Du hast momentan einfach die absurde Situation, dass es so ein paar Regelungen gibt. Du kannst sie aber nicht wirklich durchsetzen. Und ganz ehrlich, die Community-Richtlinien sind überall ein Witz. Und ich hatte mit Chanyo Yoon eine ganz spannende Episode aufgenommen. Der hat ja ein Verfahren gegen TikTok geführt, in dem mein Podcast als Glaubhaftmachungsmittel angegeben war, weil er da mal gesagt hat, TikTok ist auf seiner Bucketlist. Und die Gegenseite wollte das eben als Begründung anführen dafür, dass es das alles mutwillig ist. Auf jeden Fall ist in diesem Verfahren dann rausgekommen, dass diese ganzen Meldefunktionen gar nicht funktionieren. Das sind alles tote Briefkästen. Das heißt, wir haben da eigentlich Regelungen, aber du kannst sie nicht wirklich durchsetzen. Und es ist ja auch wahnsinnig schwierig, wenn du versuchst, bei TikTok irgendwas mit ein bisschen ausführlicher Begründung zu melden. Du bist da ja völlig lost und es funktioniert auch nicht, diese KI-gestützte Überprüfung. Du kannst ja strafbare Äußerungen melden und kriegst immer nur die Meldung, ja, verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Und dann werden aber absurd normale Äußerungen, ja, also ganz harmlos, die werden dann gesperrt, du kriegst eine Verwarnung, kriegst eine Sperre. Also es ist alles sehr unbefriedigend. Apropos, bist du eigentlich noch auf X?
Ich habe ein sehr stilles Profil da noch zu mitlesen, tatsächlich, ja.
Zum Gucken.
Also, genau, ich bin mir da nämlich auch nicht so ganz sicher, ob jetzt dieser Rückzug, den ich total nachvollziehbar finde, dann wirklich so der Weisheit letzter Schluss ist, ja. Aber natürlich, wir haben diese Lock-in-Effekte, also es ist sehr schwer, die Leute auch von der Plattform wegzuholen und sie hat sich ja massiv verändert, ja. Also der Traffic, der da drüber läuft, ist ja ein ganz anderer. Und trotzdem haben immer noch super viele Leute diese Accounts, ja. Und es gab ja auch schon, glaube ich, aus Frankreich zum Beispiel mal so eine Initiative, irgendwie so Quit X, ja, also die dann dazu aufgerufen hat, X zu verlassen. Ich fürchte, es ist einfach dann die Realität, dass halt so viele Leute diesen Schritt nicht mitgehen. Und dann entsteht einfach sowas, dass wir wirklich irgendwann so eine Plattform haben, von der wir noch nicht mal mehr genau wissen, was da passiert und da immer mehr Radikalisierung passiert, ja. Also ich würde es eigentlich lieber sehen, dass wir uns mal auf den Weg machen, neue, auch liberale Plattformen zu schaffen. Ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen überrascht, dass da noch nicht eine Initiative von den so Liberals auch aus den USA kam, dass man irgendwie versucht, gemeinsam mit dann auch viel Geld irgendwie Blue Sky zum Beispiel zu einer großen Plattform zu machen. Weil ich fürchte, dass wir uns einfach damit abfinden müssen, dass diese Plattformbetreiber, wenn sie jetzt in diese politische Richtung abdriften, wir auch keine Handhabe haben, jetzt dann zu sagen, okay, wir gehen alle auf einmal irgendwo anders hin, sondern das müssen wir schaffen, indem wir Anziehungspunkte schaffen, also neue Plattformen, wo wir dann auch wirklich hingehen, weil der Bedarf, sich schnell und kurz irgendwie zu informieren, ja, und auf X läuft immer noch viel Information auf, der ist ja nach wie vor da und der lässt sich nicht einfach dann quasi nur mit einem moralischen Argument oder einem politischen Argument dann entkräften, dass die Leute dann sagen, okay, muss jetzt die Finger davon lassen, weil Elon crazy geworden ist, ja.
Ist er das geworden oder war es immer? Keiner weiß es. Aber ich hab's zwischendrin sehr gefeiert, als wirklich große Organisationen, Gerichte ganz im Verbund, Universitäten, es sind ja auch einige Unternehmen, haben ja wirklich mit großer Ansage X verlassen. Fand ich ganz gut und da hatte ich so die Hoffnung, guck mal, der Markt regelt das. Aber es läuft eben, wie du sagst, immer noch viel. Also ich bin nicht da, ich habe auch so, aber ich komme einfach zeitlich nicht dazu, ich habe auch so ein Inkognito-Account, um im Zweifel mal was nachgucken zu können, wenn mir irgendwas geschickt wird. Aber ich hatte gehofft, der Trend hält an und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich werde mir jetzt trotzdem nicht da auch noch einen Account holen. Ich hoffe, dass doch viele nochmal zur Besinnung kommen und sagen, nee, wir haben es in der Hand. Wir haben es komplett in der Hand, diese Plattform zu schrotten, indem wir sie einfach verlassen. Und dann bleibt halt nach meiner Hoffnung nicht viel mehr übrig als so ein paar geschlossene Telegram-Gruppen. Das wäre so mein Wunsch, dass sich das dahin entwickelt und das vermehrt aufs Fediverse gesetzt wird. Liebe Grüße an Jörg Müller. Da habe ich mich ja auch breitschlagen lassen. Also ich bin ja auch auf Blue Sky jetzt, ich bin auf Mastodon. Du merkst halt, dass da noch nicht ganz so viel Bewegung ist wie auf den kommerziellen Plattformen. Aber vielleicht wird's ja noch langfristig. Es gibt ja auch auf europäischer Ebene auch Bestrebungen für mehr Datensouveränität. Und da verbietet sich natürlich das meiste, was aus den USA oder aus China kommt. Also vielleicht gibt's irgendwann so einen Trend in die Richtung. Das fände ich ganz schön. Glaubst du, da besteht Hoffnung? Datensouveränität?
Also ich würde mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, dass es diesen Trend gibt. Wir müssen ja irgendeine Antwort finden auf das, was da gerade passiert. Ich habe halt eben das Gefühl, so momentan sind auch die liberalen Kräfte, die Demokraten in den USA noch ein bisschen in grüner Schockstarre. So langsam wacht man da so ein bisschen daraus auf. Aber auch wir in Europa, also ich habe jetzt auch noch von niemandem gehört, der jetzt zum Beispiel mit wahnsinnig viel Geld eine neue europäische Plattform aufbauen würde. Weil es natürlich also die großen amerikanischen kommerziellen Plattformen solche Platzhirsche sind und es natürlich auch ein Unterfangen ist mit ja nicht wirklich absehbarem Ausgang. Aber ich glaube wirklich, haben ja alle dieses Bedürfnis, über diese Plattformen im Endeffekt zu kommunizieren, ne? Und wenn wir keine Alternativen schaffen, die mindestens genauso attraktiv sind, ich glaube, dann ist es eben sehr, sehr schwierig, die Leute da wegzubringen.
Ja, das glaube ich auch. Und es muss dann halt von der Haptik und der Nutzerfreundlichkeit auch genauso nett sein. Und das ist momentan, wenn man ehrlich ist, auch bei den Alternativen noch nicht so richtig flächendeckend. Aber vielleicht wird's ja noch. Max, wo siehst du dich gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Ich meine, ich weiß es, aber die Lauscher vielleicht nicht. Welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, privat in deinem Beruf, ganz gleich?
Ich bin tatsächlich auch Anwalt von der Ausbildung her und auch mein sozial-unternehmerisches Engagement hat in einem juristischen Kontext begonnen. Also ich habe 11 Jahre lang mich um die Refugee Law Clinics bemüht und mich dafür engagiert. Ich habe in Köln damals die erste studentisch organisierte Refugee Law Clinic gegründet, Anfang 2013. Und dann haben wir die mittlerweile über 35 Refugee Law Clinics zusammengebunden zu so einem Dachverband und da ging es wirklich also um im Endeffekt ja Zugang zum Recht für Geflüchtete und wir haben versucht im Endeffekt den Rechtsstaat da auszuschöpfen und seitdem ist natürlich ja sehr, sehr viel passiert, ja, und wir haben immer mehr erlebt, dass auch die Migrationsrechte, die Einwanderungsgesetze teilweise immer noch restriktiver geworden sind, ja, es sind immer Abschiebungen und so weiter, Zurückweisungen an den Grenzen, sind immer so Schlagworte, die jetzt in aller Munde sind. Und im Zuge dessen bin ich dann tatsächlich stärker in so eine politische Richtung gegangen mit Brandy Bundestag, also einfach aus der Wahrnehmung als Rechtsberater. Du kannst ja immer nur mit den Gesetzen arbeiten, die du hast. Und ich habe dann gesagt, okay, wir müssen eigentlich wirklich da tiefer ansetzen, müssen versuchen, dass wir die Gesetze verändern. Und das betrifft ja dann nicht nur den Migrationsbereich, sondern auch wieder andere Bereiche, in denen wir transformieren wollen. Und so habe ich dann Brandy Bundestag gegründet. Und Brandy Bundestag ist eine Organisation, wir versuchen im Endeffekt, die bestmöglichen Leute in die Parlamente zu bringen, die uns möglichst zukunftsgerichtete Gesetze bringen. Und wir unterstützen sie quasi dabei bei ihren Kandidaturen, dass sie dann sich innerparteilich durchsetzen, gute Listenplätze bekommen, gute Direktkandidaturen bekommen und haben damit 2021 angefangen, wo wir 11 Leute unterstützt haben, von denen dann 4 ins Parlament gewählt worden sind. Und jetzt 2025 haben wir über 50 Kandidierende überparteilich unterstützt, von Linkspartei bis CDU. Und von denen sind auch über 20 jetzt ins Parlament eingezogen. Und wir versuchen quasi dann als so eine parteiübergreifende, aber sehr zukunftsorientierte Kraft, die so ein bisschen quer liegt zu den verschiedenen Parteilogiken, dann da auch diesen überparteilichen Austausch zu befördern, um halt auch gemeinsame Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen. Und das ist im Endeffekt der Beitrag dieser beiden Organisationen. Und zu Mediaforce hatte ich eingangs ja schon ein bisschen was gesagt. Da geht es wirklich um den quasi Abwehrkampf im digitalen Raum, um dafür zu sorgen, dass prodemokratische Positionen wirklich auch wieder überhaupt als die Mehrheit wahrgenommen werden, die sie auch immer noch sind. Ja, auch in Zeiten von irgendwie 25% Umfrageergebnissen für die AfD sind immer noch die Demokraten in der großen Mehrheit. Und im digitalen Raum könnte man aber teilweise den Eindruck bekommen, es wäre eben schon umgekehrt. Und wir versuchen, das zu tun, was wir können, um zu zeigen, dass es eben noch lange nicht so ist. Ja.
Da stimme ich absolut zu. Das geht mir auch so. Also je nachdem, in welchem Feed du landest oder was in deinem Feed landet, hast du manchmal ja wirklich das Gefühl, du bist mit demokratischen Ansichten fast komplett alleine. Also es ist wirklich, als wäre das Verhältnis genau umgekehrt. So nehme ich es manchmal wahr. Und deswegen, ich finde alle Initiativen, an denen du beteiligt bist, finde ich richtig gut. Nach welchen, da habe ich jetzt noch eine Nachfrage dazu, weil ich finde das sehr spannend. Ich habe es ja auch verfolgt mit Brand New Bundestag, aber vielleicht so für die Lauscher. Nach welchen Kriterien, also du hast schon gesagt, überparteilich, aber habt ihr bestimmte Kriterien, nach denen ihr auswählt?
Ja, also wir haben quasi ein auch tatsächlich erstmal inhaltliches Programm, was man auch auf unserer Webseite findet, was eben sehr zukunftsorientiertes, reformorientiertes Programm ist, aber auch so ein Stück weit eigentlich überparteilich zusammenfasst, was so eine gemeinsame Zukunftsagenda für unser Land sein könnte, weil in den verschiedensten Bereichen Sozialstaat, Klima, Europa, Außenpolitik und so weiter. Und das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass die Leute, die wir unterstützen, sich mit diesem Programm anfreunden können und sagen, ja, ich mache politische Arbeit, um diese Inhalte umzusetzen. Und dann gucken wir uns natürlich im Auswahlverfahren sehr genau an, wer die Personen sind. Ja, und dann gucken wir uns an, sind sie authentisch, haben sie auch eine persönliche Kompetenz aufzuweisen, sind sie rhetorisch, charismatisch stark, ja, und je nachdem auch bieten wir dann eben, wenn wir sie begleiten in der Kandidatur, dann verschiedene Dinge an, um ihre Stärken weiter auszubauen und sie eben zu möglichst starken Kandidierenden zu machen.
Und vielleicht für alle, die euch jetzt noch nicht kennen, ihr habt natürlich keinen Einfluss darauf, wer es dann letzten Endes schafft, sondern ihr supportet natürlich im Wahlkampf mit speziellen Features, mit Unterstützung. Ihr habt eine wahnsinnige Medienkompetenz. Und da muss man ja ehrlich sagen, da hat ja durchaus im Wahlkampf der ein oder andere Nachholbedarf gehabt, wenn man so ein bisschen verfolgt hat, was die einzelnen Parteien so machen oder eben nicht machen. Ich finde das ein super schönes Projekt und es setzt an einem Punkt an, der mir sehr gefehlt hat in den letzten Jahren. Und zwar ist das Kompromissbereitschaft. Ich habe im Umgang der Parteien beziehungsweise der Parteivertreter untereinander lange Zeit wenig Kompromissbereitschaft wahrgenommen. Und das ist die Quintessenz in der Politik. Natürlich haben alle Parteien unterschiedliche Programme, unterschiedliche Ansichten, dürfen sich auch hart in der Sache streiten. Aber am Ende, wenn du gestalten willst, musst du immer den bestmöglichen Kompromiss finden. Und mir war es in den letzten Monaten und vielleicht auch, ich würde fast sagen, Jahren, sehr viel Bashing ohne Inhalt. Und das beschränkte sich nicht auf eine Partei. Da haben viele mitgemacht. Und das fand ich sehr schade, weil ich glaube, dass das dazu führt, dass Menschen Politik verdrossen werden. Und diese Narrative, es müssen ja nicht zwingend nur rechtspopulistische sein, aber es sind einfach bestimmte Äußerungen, die immer und immer wieder fallen, die dann auch von den Medien aufgegriffen werden. Und das bleibt hängen. Und keines davon befasst sich mit Politik. Also es ist, in meiner Wahrnehmung war es so ein bisschen arg viel Bashing und viel Gezicke und wenig Inhalt. Und deswegen finde ich eure Idee so klasse, dass man auch die Parteien wieder an einen Tisch bringt und eben parteiübergreifend unterstützt. Und das ist ja wahrscheinlich auch so mit ein Ansatz. Ihr beschränkt euch ja gerade nicht auf eine bestimmte Partei. Finde ich eine super gute Idee. Und ihr bleibt ja weiter dran, oder? Weil bei der nächsten Wahl wird es, glaube ich, noch wichtiger.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben da gestartet 2021. Da waren wir eine kleine Graswurzelinitiative mit kaum Ressourcen und haben das alles irgendwie ehrenamtlich gemacht. Und jetzt alleine schon eben bei der 2025er Wahl konnten wir sehr viel mehr Leute unterstützen. Und jetzt geht's so richtig los, könnte man sagen. Ja, und das ist natürlich auch, wie du sagst, für uns, als wir die Arbeit angefangen haben, waren wir ziemlich irritiert. Aber es ist tatsächlich so, dass Abgeordnete über Fraktionsgrenzen hinweg sehr selten miteinander sprechen und schon gar nicht irgendwie Regierung und Opposition. Also da begegnet man sich dann vielleicht mal, wenn man Fußball spielt, beim FC Bundestag in der Kabine und da kann man sich austauschen. Aber dass man so im normalen parlamentarischen Betrieb wirklich sagt, jetzt höre ich mir mal an, was auch da quasi die Opposition dazu sagt, einfach aus so einem Art fachlichen Interesse heraus, das passiert anscheinend sehr, sehr selten. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich jetzt in diesen Transformationszeiten, wo wir jetzt auch sehr viel Geld in die Hand nehmen, alle möglichen Bereiche zu investieren, natürlich total relevant ist, die unterschiedlichen Perspektiven einzubeziehen und eben auch zu gucken, was ist denn ein mehrheitsfähiger Weg, der halt jetzt auch jenseits von Legislaturperioden tragfähig ist für echt eine große Zahl Menschen. Wenn unser Parlament aber so funktioniert, dass es halt immer dann die Regierung gibt, die im Koalitionsausschuss festlegt, was genau passieren soll, und dann wird das einfach quasi top-down runter weitergegeben und die Regierungsabgeordneten legitimieren alles und die Opposition hält ihre Reden, die niemand so richtig zur Kenntnis hält, dann ist das natürlich ja schon ein sehr schlechtes Spiegel für auch die quasi ja, gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und insofern versuchen wir da wirklich also einen Raum zu schaffen, wo es weiter diesen Austausch gibt und wo dann eben auch potenziell eine überparteiliche Zusammenarbeit zustande kommt.
Wir brauchen mehr so Connections wie zwischen Till Steffen und Marco Wanderwitz. Weil ich meine, weiter auseinander kannst du ja von den Parteien fast, doch, geht noch weiter auseinander, aber nicht mehr viel. Ich meine, Grüne und CDU. Und ich habe eine zauberhafte Episode aufgenommen mit beiden. Und beide saßen einträchtig nebeneinander auf dem Sofa, haben Kaffee getrunken und wir haben geschnackt über ein aktuelles Thema, das gerade kurz davor im Plenum war. Und genau so muss das doch sein. Die sind sich auch bei ganz vielen Themen nicht einig, aber es gibt Themen, bei denen sie sich einig sind und dann kann man miteinander sprechen. Max, gibt's ein rechtsstaatliches Thema, das dich aktuell in letzter Zeit oder vielleicht auch mit Blick nach vorne besonders umtreibt?
Du, nach wie vor, ich glaube, es ist das eine zentrale Thema, was mich in meiner Arbeit und aber, glaube ich, auch viele Menschen im Land umtreibt. Und das ist natürlich, wir hatten auch vorher schon mal kurz drüber gesprochen, die Frage, wie kann unsere Demokratie wehrhaft sein in diesen Zeiten? Also wie kann der Rechtsstaat sich auch behaupten in diesen echt krassen Zeiten? Und wir haben über vorher das Gutachten gesprochen zum AfD-Verbotsverfahren, auch generell, was ist jetzt die Rolle des Verfassungsschutzes, wie stark darf er eingreifen? Es gibt ja dann auch immer viele Stimmen, eher so, quasi je weiter man in Richtung rechtskonservativ kommt, die halt das erstmal so auch ganz grundsätzlich ablehnen, dass der Verfassungsschutz sich in so einer Angelegenheit jetzt einmischt oder dass es so eine Art von Verfahren überhaupt geben könnte. Ich glaube, aus meiner Perspektive gibt es dieses Instrumentarium ja auch aus den Lehren aus unserer Geschichte. Und wir hätten uns sowas ja nicht gegeben, wenn wir nicht schon mal erlebt hätten, wie schwierig es für Demokratien sein kann, eben diese Feinde im Inneren dann wirksam zu bekämpfen. Und insofern, wenn unsere Mütter und Väter des Grundgesetzes das damals schon so erdacht haben und wir nach 49 uns so eine Einrichtung gegeben haben, so warum nehmen wir uns denn jetzt auch diese Arroganz raus, zu sagen, nein, aber wir haben zwar dieses Instrumentarium, aber bitte lasst es uns nicht bedienen, weil es könnte ja irgendwie zu irgendwelchen demokratischen Problemen führen. Also ich glaube, das ist wirklich an der Stelle blauäugig und auch gerade, wenn man ja juristisch argumentiert oder wenn man auch quasi sehr konsistent mit den Werten, auch auf denen unsere Bundesrepublik aufbaut, versucht zu argumentieren, dann ist es ja fast schon angezeigt, dieses Instrumentarium zu verwenden, wenn wir es doch extra dafür vorgesehen haben. Also ich glaube, es ist echt entscheidend, dass die neue Bundesregierung da wirklich jetzt einen Zeitplan aufsetzt. Wir haben jetzt diese 4 Jahre Zeit und wir müssen einen klaren Fahrplan haben für dieses AfD-Verbotsverfahren. Klar wird es den Rechtspopulismus in Deutschland nicht ausradieren, sondern auch die werden sich quasi dann wieder neu sortieren und dann wird es vielleicht eine neue Partei geben. Aber trotzdem nimmt ihnen das natürlich erstmal sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten und Ressourcen und sie müssen sich eben reorganisieren, Und das kann sehr, sehr wichtige Zeit sein, die die Demokratie sich da dadurch dann schafft, um eben resilienter zu sein und ja, im Endeffekt auch weiterhin zu bestehen.
Rennst du bei mir offene Türen ein? Ich glaube, da habe ich ja auch nie einen Hehl draus gemacht. Man hört aber Gerüchte, dass es sehr wohl nochmal kommt. Ich habe nur leider trotz all meiner guten Quellen noch nichts Genaues nicht gehört. Aber ich denke schon, dass das nochmal zum Thema wird. Spannend wird dann sein, wie sich all die Abgeordneten dazu verhalten, die bisher gesagt haben, ich bin mir zu unsicher. Also ich glaube, wirklich viele Gegner gab es nicht. Da weißt du sehr genau, welche zwei Parteien das wahrscheinlich waren, die es nicht unterstützen würden. Dann gab es ein paar Einzelstimmen, häufig aber immer mit dem Argument, das muss safe sein, sonst wird es mehr Schaden anrichten. Und ich denke immer, also 100%ige Sicherheit kann es sowieso nicht geben. Und ich habe ziemlich viel Vertrauen in unser Bundesverfassungsgericht. Lass die das mal ruhig prüfen und entscheiden. Es ist ja sowieso nicht unsere Entscheidung, sondern es geht ja nur darum, die Tür nach Karlsruhe aufzumachen. Und dann kann man sie doch auch aufmachen und unser Bundesverfassungsgericht seine Arbeit machen lassen. Wäre ich ein großer Freund von. Wir werden sehen. Ich beobachte es weiter und ich denke, da kommt noch was. Abgesehen von dem, was dich so umtreibt, Max, gibt's ein Thema oder eine Sache, von der du sagst, Mensch, das hat eigentlich gar nicht genug Aufmerksamkeit. Da würde ich mir mehr Fokus drauf wünschen. Das geht so ein bisschen unter.
Also ich glaube, wir haben so ein paar soziale Probleme im Land, über die wir zwar relativ viel sprechen, die wir aber nie so richtig angepackt bekommen. Und das fängt beim Wohnraum zum Beispiel an, finde ich. Also ich lebe ja auch in Berlin, ja, und einfach hier zu sehen, wie die Mieten immer weiter steigen. Das betrifft ja viele große Städte auch, ja, dass quasi einfach eigentlich Leute, die nicht sehr gut verdienen, immer mehr aus Kiezen verdrängt werden, die früher quasi normale durchmischte Kieze waren und mittlerweile eben ja Stichwort Gentrifizierung und so weiter, separiert sich das immer mehr und Leute, die nicht so wahnsinnig viel verdienen, müssen dann immer weiter an den Stadtrand ziehen. Ich glaube, das ist was einfach natürlich auch gesellschaftliche Spaltung immer weiter vertieft und wir haben verschiedene Instrumente wie die Mietpreisbremse und ich glaube, wir müssen da wirklich auch nochmal stärker ran, weil das ist einfach sowas Elementares, sowas Grundsätzliches. Wenn die Leute einen Ort haben, wo sie leben können und auch einen Kiez, wo sie ihr Leben entfalten können, dann ist alles andere sehr, sehr schwierig. Und die anderen Bereiche sind natürlich auch sehr, sehr viel zitiert zwar, aber Pflege und Rente und wir brauchen dringend wirklich da tragfähige Konzepte, ja, und im Pflegekontext. Natürlich geht es um die Arbeitsbedingungen, es geht auch um Fachkräfteeinwanderung. Man fokussiert sich immer sehr stark auf die Zurückweisung an den Grenzen, aber auch im Pflegesektor ohne Fachkräfte aus dem Ausland wäre der schon längst zusammengebrochen. Und im Rentenkontext, wir sind so eine überalterte Gesellschaft und wir da jetzt immer wieder einfach nur das bestehende System zu verlängern, kann eben auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also ich glaube, das nur mal so als Symptom von, glaube ich, einfach so dieser Diagnose, dass wir nehmen halt schon sehr, sehr viele eben so kleine Behandlungen vor und auch quasi jede Regierung tut sich natürlich auch immer leichter damit, einfach auf einem bestehenden System ein bisschen die Stellschrauben zu verändern. Wir brauchen aber dringend auch mal grundlegende Paradigmenwechsel in verschiedenen Bereichen. Und diese drei Bereiche sind, glaube ich, wirklich ja sehr konkret, welche, in denen das jetzt mal ansteht. Wir werden sehen, was die neue Bundesregierung daraus macht. Aber auch unabhängig von jetzt den nächsten 4 Jahren wird es einfach egal, für wen der regieren wird in den nächsten Jahren, einfach die Aufgabe sein, da was zu schaffen, was dann auch tragfähig ist für die nächsten Jahrzehnte.
Ja, die Themen kriegst du nicht weg. Die sind da und sie werden schlimmer. Und als du das eben gesagt hast, ich hatte sofort wieder Marc Raschke im Ohr, dessen Hauptschlagwort, Hauptthema bei mir hier war Demografie, Leute. Demografie. Und das ist so viel schlimmer, als sich alle eigentlich klar machen. Und klar, jeder denkt, ja, du wirst ja damit schon konfrontiert. Aber es wird immer nur so am Rande mal drüber gesprochen. Und wenn du auch die Berichterstattung wahrnimmst und das, worüber debattiert wird in der Politik, wirst du immer das Gefühl nicht los, unser Hauptproblem ist offensichtlich das Migrationsrecht, aber nicht die Demografie. Ja. Und ich glaube, dass man das ganz anders gewichten muss. Und ich glaube sowieso nicht, dass Migration unser Problem ist, sondern Teilhabe. Das ist das Problem, Integration und Teilhabe. Auch interessant, den Punkt, den du angesprochen hast, mit wohnen, mit Mieten, dass immer mehr Menschen verdrängt werden. Ich sitze ja auch in Berlin und das ist schon krass, auch wie wenig Wohnraum einfach verfügbar ist. Und wenn man jetzt diese Entwicklung, viele Menschen werden an den Stadtrand verdrängt, mal vergleicht mit den Wahlergebnissen in Berlin. Vielleicht sind wir da was Großem auf der Spur. Ich weiß es nicht. Also, weil wenn man sich das anguckt, ist schon deutlich. Also ich fand, du konntest ja wirklich nach Bezirken im Prinzip die Wahlergebnisse ablesen. Und je weiter raus, desto stärker dominierte eine Farbe. Und vielleicht ist das eben auch ein großes Problem. Spannender Punkt. Max, dieses kleine Format heißt ja von mir zu dir aufs Ohr. Das heißt in dem Fall von dir zu meinen Lauschern aufs Ohr. Du hast jetzt auch die Gelegenheit, meinen Lauschern da draußen, meinen Lauscherinnen eine Botschaft mitzugeben, die dir gerade wichtig ist.
Aber wichtig ist mir, dass wir uns alle vor Augen halten, bei allen Herausforderungen, die wir haben, dass wir immer noch echt in einem verdammt guten System und auch echt in einem verdammt guten Land leben. Wie gesagt, auch da wieder der Vergleich zu den USA, wie schnell das dann auch richtig bergab gehen kann. Und wir sollten uns das vor Augen halten und alles daraus machen, was wir können. Ja. Ich erlebe schon auch das vor allem medial aufgeheizt, natürlich auch der sozialmediale Diskurs. Wir sind schon auch immer sehr schnell dabei, einfach ganz grundsätzlich alles zu kritisieren und dann verlieren wir uns auch so ein bisschen darin, weil wir dann entsteht so eine Orientierungslosigkeit. Ja, wenn wir alles kritisieren, was ist denn dann überhaupt noch gut und woran können wir uns festhalten und was ist dann überhaupt noch cool in unserem Leben so ungefähr? Und ich glaube eigentlich, wenn wir versuchen, mal den Blick darauf zu wenden, so was eigentlich alles Positives passiert, ja, und sei es, dass die Müllabfuhr morgens kommt oder wir halt irgendwie einen öffentlichen Nahverkehr haben, der zwar auch mal nicht fährt, aber halt trotzdem fährt, ich glaube, wir sind eigentlich in vielerlei Hinsicht echt gut dran mit dem Land, in das wir reingeboren wurden, in dem wir leben können. Und umso mehr wünsche ich mir, dass wir es gemeinsam schaffen, jetzt in der Kraftanstrengung auch dafür zu sorgen, dass dieses System überlebt und dass wir da weitermachen. Weil das ist ja quasi das Problem, wenn jetzt die Populisten an die Macht kommen würden, dann würde ja erstmal gar nichts mehr passieren, ja, sondern es würde wahrscheinlich sehr viel schlimmer werden in vielen Bereichen. Vielleicht gäbe es eine schlimme kriegerische Auseinandersetzung. Das ist ja eine Illusion, dass dadurch irgendwie auf einmal unsere Probleme, der Klimawandel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, beseitigt worden wären. Sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, in diesem System mit vielen auch echt guten Leuten, ja, die aus den richtigen Motiven heraus dieses Land gestalten wollen, was draus zu machen. Wir haben einige Aufgaben, Teilhabe finde ich total zentral, ja, dass wir gucken, dass mehr Menschen sich abgeholt fühlen, auch das Gefühl haben, dass das, was in der Politik passiert, was mit ihnen zu tun hat, dass sie auch wissen, wie sie mitgestalten können. Das ist auch das, was wir mit Brand New Bundestag versuchen. Aber trotzdem auch bei all diesen Herausforderungen, wir leben eigentlich in einem coolen Land und deswegen jetzt ist irgendwie hier so Frühling, Sommer angesagt. Lasst uns was draus machen und auch mit diesem bisschen so frühlingshaften Spirit auch wieder in die politische Debatte gehen.
Finde ich ein mega Schlusswort, mega Botschaft. Leute, es ist überhaupt nicht alles scheiße. Eigentlich ist es ganz geil und lass uns was draus machen. Gefällt mir bestens. Lieber Max, ich danke dir sehr.
Danke dir, Steffi, hat mir Spaß gemacht.
Bis denn.
Ciao.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.